Aber Nichtdeutsche sind ja viele. Dazu zählen auch gewalttätige Holländer oder Schweizer, die in Deutschland leben. Oder auch Touris, die nach 3 Stunden Oktoberfestzelt gewalttätig werden.
Oh mei, oh mei, oh mei. Das ist die Wissenschaft. Da sind wir jetzt angekommen. Niederländer und Schweizer, meine lieben Freunde. Es ist... Ihr merkt halt, je nach Thema, wenn es halt absolut absurd wird, dass du der Annahme sein kannst, dass sogar der normale Normie hier in Gelächter ausbricht. Ja, das sind die Themen, bei denen sie gesamtgesellschaftlich den Diskurs mehr oder weniger verloren haben, wo sie am meisten schwimmen. Basierte Sticker, die kleben. Wollt ihr die linksgrüne Lisa im Hörsaal so richtig zum Kochen bringen, klebt euch basierte Sticker auf den Deckel eures Laptops. Die kleben nicht nur, sie drücken auch eine Meinung aus und die ist basiert. Ich meine, was ist ein besserer Eisbrecher zwischen dir und Tofu-Tina, die du irgendwie süß findest, als der Sticker I love Hass und Hetze? Entweder folgt ein Korb oder eine angeregte Diskussion darüber, wie diese Worte heutzutage benutzt werden. Keine Sorge, die Definition gibt's auch als Sticker Hassrede, die Meinungsäußerung, die Linken nicht passt. Mit einem Sticker ist dein Laptop schicker. Basierte Sticker, wer ist im Hörsaal der größte F***er? Basierte Sticker, durch die wird der Oberarm immer dicker. Ich möchte darauf hinweisen, dass das nicht stimmt. Basierte Sticker für basierte Menschen mit dem Code Clownswelt für eine Woche 10% auf das gesamte Sortiment. Ab geht's! Hallo Freunde! Und herzlich willkommen zu Clownies. Ja, die Mai, die hat immer recht und Genossen, es bleibe dabei. Welt, ja, meine lieben Freunde, dieses Mal geht es um die neueste oder eine der neuesten Ausgaben von MyThing X, die Schau Migration 5 Mythen im Scheck. Und ich muss sagen, das ist eines der konklusivsten in meinen Augen Propaganda- und Desinformationswerke zu diesem Themenbereich, das der Öffentlich-Rechtliche seit langer Zeit produziert hat. Wir haben da einiges vor uns. Direkt am Anfang geht es nämlich um das Thema Sozialstaat. Ja, hat der etwas damit zu tun, dass man sich zum Beispiel Europa und dann in Europa Deutschland oder so aussucht? Ah, man weiß es nicht. Kann nicht so viel miteinander zu tun haben. So zumindest der Tenor, den ich hier vermittelt bekomme. Beginnen wir doch einfach mal am Anfang Ihrer Argumentation.
Los geht es jetzt mit dem ersten Mythencheck. Brought to you by our Bundeskanzler, damals noch Oppositionsführer.
Deutschland nimmt sehr viele Menschen auf. Im europäischen Vergleich ist das soziale Netz, das wir spannen, aber auch sehr groß. Und genau das zieht die Menschen aus vielen Ländern erst richtig an. Es schafft einen sogenannten Pull-Faktor.
Die These ist also, Sozialleistungen sind der entscheidende Pull-Faktor.
Sie sind ein Pull-Faktor. Das ist so, als würden wir darüber diskutieren, ob der Himmel jetzt grün oder blau ist. Er ist blau. Geld ist ein Anreiz, in ein Land zu gehen. Geld, was du bekommst, ohne zu arbeiten, ist ein Anreiz, in ein Land zu gehen. Geld, was du bekommst, ohne zu arbeiten, von dem du sogar, theoretisch, wenn du es bar ausgezahlt bekommst, einen Teil nach Hause überweisen kannst, wo es um ein Vielfaches dessen wert ist, ist ein Anreiz, in ein Land zu kommen. Warum sollte das nicht der Fall sein? Wie erklären wir die Bewegungen bei der Einführung der Bezahlkarte, die manche Leute dann zur Ausreise bewegt? Dabei sichert die Bezahlkarte doch genauso gut den Lebensstandard. Man kann sich doch genauso gut dafür versorgen. Was ist der Grund dafür, dass dann Leute das Land gerne mal verlassen, Mai?
Es gibt diese Studie aus Dänemark, die oft in den Medien zitiert wird. In Dänemark wurden nämlich Sozialleistungen für Flüchtlinge erst gekürzt und es kamen weniger Flüchtlinge nach Dänemark. Dann wurden die Leistungen wieder erhöht und es kamen mehr.
Ja, das ist ja mal, was komplett zufällig geschehen? Oder hängt das irgendwie zeitlich miteinander zusammen? Gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren? Um das einmal kurz für euch zusammenzufassen, das hier ist die PDF-Online-Quelle, auf die ich mich beziehe, eben von diesem Paper. Und in der Zusammenfassung, ich übersetze das jetzt einfach mal für euch, schreiben sie Folgendes. Die Möglichkeit von Wohlfahrtsmagneteffekten wird seit langem diskutiert, doch es gibt praktisch keine kausale Evidenz zu dieser Frage. In dieser Arbeit liefen wir quasi experimentelle Belege für solche Effekte anhand eines dänischen Sozialleistungssystems, das Leistungen für Einwanderer von außerhalb der EU um bis zu 50% kürzte. Durch die Nutzung von 3 Reformen des Systems und Difference-in-Difference-Designs finden wir große und scharfe Effekte der Sozialleistungen auf die Einwanderung. Die Entscheidung zur Migration wird von vielen nicht wohlfahrtsbezogenen Faktoren beeinflusst, doch unsere Evidenz zeigt, sobald die Migration beschlossen ist, spielt die Großzügigkeit des Sozialsystems eine Rolle bei der Wahl des Ziellandes. Aber das sind erstmal die Ergebnisse. Wir alle fragen uns jetzt, wie kann MyLab das irgendwie wegdiskutieren? Hören wir weiter.
Es gibt allerdings ein großes Aber. Es wurden nicht nur die Sozialleistungen verändert, sondern mehrere Gesetze für Flüchtlinge, unter anderem zum Familiennachzug. Wie stark Sozialleistungen also wirklich pullen, lässt sich nicht sagen.
Ach, das ist ja also, boah. Das ist aber ärgerlich. Ey, dann haben die ja also Tausende bis Hunderttausende Euro in so ein Paper investiert. Und dann können ja am Ende gar nicht sagen, was der Effekt eigentlich ist. Also ob das überhaupt, also wissen wir nicht.
Wie stark Sozialleistungen, also wirklich pullen, lässt sich nicht sagen.
Und das ist falsch. Es ist schlichtweg falsch. Sie erkennen selber an, dass familienbasierte Aufenthaltserlaubnisse, Änderungen im Familiennachzug und so, dass die natürlich eine Bedrohung für diesen empirischen Ansatz darstellen. Sie schreiben daher selber, diese Sorge ist am stärksten bei der Reform von 2002, wo mehrere regulatorische Änderungen zur gleichen Zeit umgesetzt wurden. Ja Mensch, das ist ja zufällig genau das Jahr, auf dessen Änderungen sich MyLab auch hier bezieht. Die wichtigste dieser Änderungen war vermutlich die 24-Jahre-Regel. Das ist eine Familiennachzugregel, nach der beide Ehepartner mindestens 24 Jahre alt sein müssen, um eine ehebasierte Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Danach schreiben sie dann aber, um jegliche Störwirkungen der 24-Jahre-Regel zu vermeiden, beschränkt unsere Hauptspezifikation die Stichprobe auf Einwanderer ab 30 Jahren. Die anderen regulatorischen Änderungen von 2002 können nicht direkt kontrolliert werden, hatten aber wahrscheinlich einen begrenzteren Einfluss. Letztendlich beruht die Stärke unseres empirischen Designs auf dem Vorhandensein von drei separaten Sozialreformen, wobei die letzten beiden Reformphasen viel weniger von regulatorischen Änderungen betroffen sind. Insbesondere die Abschaffung des Einwanderersozialsystems 2012, die fast exakt den Effekt der Einführung 2002 umkehrt, war kaum durch regulatorische Änderungen gestört. Die Studie berücksichtigt und bereinigt explizit sowohl Familiennachzugverschärfungen als auch Push-Faktoren. Der nächste Punkt, der jetzt in meinen Augen missrepräsentiert wird.
Außerdem wird in der Studie selbst darauf hingewiesen, dass auch sogenannte Push-Faktoren wie Krieg, Hungersnöte oder wirtschaftliche Krisen, die Menschen aus ihren Ländern vertreiben, zu diesen zeitlichen Schwankungen beigetragen haben könnten. Trotzdem wird diese Studie immer wieder dafür benutzt, um zu beweisen, dass Sozialleistungen der entscheidende Pull-Faktor seien.
Das ist unglaublich. Ja, weil die Studie genau das zeigt, Mai. Worauf zitiert sie gerade? Sie zitiert aus Punkt 3.2, das könnt ihr da oben sehen, Cross-Country Strategy. Was wird denn innerhalb der Cross-Country Strategy in diesem Absatz erklärt, Mai? Hier finden wir auch den Satz wieder, den sie rechts eingeblendet hat. Was sagt dieser Abschnitt uns? Kurz zusammengefasst, die Autoren nutzen Dänemark als das Land, in dem es die Änderungen gab, und andere nordische Länder, Schweden, Norwegen, Finnland, als Kontrollgruppe ohne solche Kürzungen. Das heißt, sie schauen sich die Migrationszunahme in Dänemark vor und nach den Reformen an und die Migrationszunahme in den Kontrollländern nach und vor der Reform, die es in Dänemark gab. Denn die Reform gab es ja in den Kontrollländern nicht. Das ist der Sinn einer Kontrolle. Das heißt, sie isolieren den reinen Sozialstaat-Effekt von globalen Push-Faktoren, zum Beispiel Syrienkrieg, da diese alle Länder gleich treffen, gerade die nordischen, ne, Norwegen, Schweden, Finnland. Nur Dänemark zeigt den scharfen Rückgang genau zu den Reformzeitpunkten. Das Ergebnis ist also, der Zuzug sinkt nur in Dänemark nach den Kürzungen. Das ist ein kausaler Beleg für den Wohlfahrtsmagneten Mai. Wenn ihr es factchecken wollt, dann lest euch gerne die Quelle im Original noch einmal durch. Was wurde hier also gerade gemacht? Die zitieren einen Satz, um zu sagen, ja, die räumen ja selber ein, dass das also auch andere Faktoren gibt und so. Um dann die Erklärung, wie man auf diese Faktoren versucht hat zu bereinigen, auszublenden, sie gar nicht mehr vorzutragen. Um dann Folgendes zu resümieren.
Trotzdem wird diese Studie immer wieder dafür benutzt, um zu beweisen, dass Sozialleistungen der entscheidende Pull-Faktor seien.
Ich bekomme hier eher den Eindruck, dass man sich einfach irgendwelcher Quellen des politisch-medialen Komplexes, der hier Sand in die Augen streuen wollte, bedient hat und einfach die Argumente unhinterfragt übernommen hat, ohne selbst die Studie nochmal zu lesen. Sogleich die Argumentation von MyLab, gerade im Punkt Familiennachzug, der von einem gewissen Herrn Professor Tobias Heitland vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Auch er erzählt uns einen davon, dass man diese Einschränkungen nicht berücksichtigt hätte in der Studie, was faktisch von uns widerlegt wurde. Ja, der kam zu Wort in einem alten Faktencheck von MDR aktuell aus dem Jahr 2022, der leider nicht mehr auffindbar ist. Und jetzt ratet mal, wer hier noch einmal als Experte eingeladen wird für diesen Beitrag, Freunde. Genau.
Einflussfaktoren wie die Sozialleistungen im Zielland spielen da nur eine kleine Rolle.
Ja, sagt uns wer? Professor Tobias Heitland? Jetzt sagt er uns, der Einfluss hier wäre nur sehr klein. Ja, wie klein ist er denn? Quantifizieren Sie doch mal. Macht er nicht. Aber es geht folgend weiter.
Viel wichtiger sind Push-Faktoren, also beispielsweise die Flucht vor Verfolgung, vor Gefahren und auch Dinge wie eine gemeinsame Sprache im Zielland.
Ja, okay. Im Anbetracht dessen, dass sich hier mittlerweile Parallelgesellschaften herausbilden, kann man das sogar als Argument gelten lassen. Ja, du kannst hier hinkommen und einfach Syrisch sprechen. Das funktioniert. Zum anderen Punkt. Ja, sicherlich. Krieg in deinem Land bewegt dich dazu, dein Land zu verlassen. Aber wie lange fliehst du vor diesem Krieg, Herr Tobias Heitland? 4000 Kilometer bis nach Deutschland? War der Krieg auch noch in Österreich? War der noch in Ungarn? War der auf der Balkanroute, dieser Krieg? Die Antwort ist natürlich ganz klar nein. Für die Auswahl des Ziellandes spielt der Sozialstaat natürlich eine Rolle. Ich habe gehört, da gibt es so eine Studie, die hat das relativ gut herausgestellt.
Ein weiterer, ganz banaler Faktor, die geografische Nähe. Faktisch fliehen die meisten Menschen erstmal innerhalb des eigenen Landes oder in Nachbarländer.
Ja, um dann sich dazu entscheiden, nach Europa zu kommen und dann irgendwie nach Deutschland. Ich meine, was möchte sie damit kleinreden oder widerlegen? Wir haben über 3,5 Millionen Flüchtlinge in Deutschland seit 2015. Zählt der Familiennachzug da überhaupt zu? Ich weiß es nicht. Ja, also was ist das für eine Ablenkungsstrategie? Aber sie kommen ja auch hierhin.
Fassen wir zusammen, dass Sozialleistungen der entscheidende Pull-Faktor seien, lässt sich wissenschaftlich nicht belegen.
Nachdem wir eine der besten wissenschaftlichen Evidenzen, die es für diese These gibt, entweder aus Versehen oder mutwillig missrepräsentiert haben. Gehen wir ein paar Themenbereiche weiter, meine lieben Freunde. Mir ist es besonders wichtig, mit euch über den Themenbereich Kriminalität zu reden. Ja, das Finale ihrer Show. Ich bin der Meinung, dort erleben wir die höchste Dichte an Desinformation.
Mythos Nummer 5. Migration sorgt für mehr Gewalttaten.
Das ist ein Mythos, meine lieben Freunde. Das ist ein Mythos. Finden wir heraus, warum.
Schauen wir uns auch hier die Zahlen an. Bei Gewalttaten im Jahr 2024 gab es insgesamt 197.000 Tatverdächtige. Davon waren rund 43% Nichtdeutsche. Aber Nichtdeutsche sind ja viele. Dazu zählen auch gewalttätige Holländer oder Schweizer, die in Deutschland leben. Oder auch Touris, die nach 3 Stunden Oktoberfestzelt gewalttätig werden.
Ihr merkt halt, je nach Thema, wenn es halt absolut absurd wird, dass du der Annahme sein kannst, dass sogar der normale Normie hier in Gelächter ausbricht. Ja, das sind die Themen, bei denen sie gesamtgesellschaftlich den Diskurs mehr oder weniger verloren haben, wo sie am meisten schwimmen.
Gewalttätige Holländer oder Schweizer, die in Deutschland leben?
Die aus der Schweiz und den Niederlanden? Gut, dass Mai diese beiden Gruppen nochmal erwähnt hat, aber über die anderen Gruppen explizit und detail irgendwie nicht so wirklich sprechen möchte. Auch fallen die einzelnen Überrepräsentationen so eklatant ins Auge, dass man daraus nur einen logischen Schluss ableiten kann. Wenn ich mehr Demografien, die überrepräsentiert im Bereich Gewaltkriminalität sind, nach Deutschland hole, nach Deutschland kommen lasse, dauerhaft hier bleiben lasse, dann werden die diese Zahlen der Gewaltkriminalität prekärer machen. Das ist so logisch, so einfach und du erzählst uns hier einen von Niederländern und Schweizern und vom Oktoberfest.
Touris, die nach 3 Stunden Oktoberfestzelt gewalttätig werden.
Genau, das Oktoberfest, wo sich die Frauen nicht mehr hintrauen wegen der Gewalt- und Sexualkriminalität oder was. Es ist wirklich, es ist grandios. Aber es kommen noch mehr Scheinargumente, keine Sorge.
Laut Statistik machen Flüchtlinge rund 14% der Tatverdächtigen bei Gewalttaten aus. Gleichzeitig liegt der Anteil an der Bevölkerung bei gerade mal 4%. Heißt, unter den Tatverdächtigen sind im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung mehr Flüchtlinge. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende.
Das stimmt. Jetzt muss man darüber nachdenken, wie man diese Migrationsbewegung wieder rückgängig macht. Ja, das ist nicht die Überlegung, die Mai trifft, ich weiß. Was jetzt folgt, ist tatsächlich ein wunderbares Schauspiel der in meinen Augen klaren Desinformation. Als die sogenannte Wissenschaft stellt man sich hier dar. Und hier wird jedes Kaninchen aus dem politisch-medialen Zauberhut gezaubert, was sie zur Verfügung haben.
Diese Zahlen kommen vor allem aus der polizeilichen Kriminalstatistik, kurz PKS. Die PKS ist ja immer wieder Auslöser für hitzige Talkshow-Debatten und politische Forderungen.
Nee, sie ist vor allem Grund dafür, dass ihr die Diskussion über Kriminalität im Kontext von Zuwanderung und Migration allgemein verliert, weil das harte Zahlen sind, bei denen man immer wieder versucht, mit absolut dreisten Methoden die Aussagekraft zu verwischen. Und genauso wird es auch jetzt kommen.
Und eine Sache wird bei der PKS besonders leicht übersehen.
Ja? Ja? Was denn? Ja, was?
In der polizeilichen Kriminalstatistik geht es um Tatverdächtige, nicht um verurteilte Täter. Und nur 23% der Tatverdächtigen werden tatsächlich verurteilt.
Oh mein Gott, ist dieser Punkt alt. Okay, also, erstens, dass es sich um Tatverdächtige handelt, gilt für alle Bevölkerungsgruppen, also auch für die Deutschen und die Nichtdeutschen. Damit ist der Vergleich fair. Zweitens, dass 23% verurteilt werden, mag stimmen in Summe, wenn man irgendwelche Klecker- und Kavaliersdelikte mit reinrechnet. Wir reden aber bei Kriminalität im Kontext von Zuwanderung und gerade der Mythos war doch der Gewaltkriminalität über Gewaltkriminalität. Sag uns doch mal, was die Verurteilungsquote bei Gewaltdelikten ist. Das sind hier Zahlen, die man vom Statistischen Bundesamt und aus der PKS ziehen kann. Die Verurteilungsquoten sind gerade bei Gewaltdelikten besonders hoch. Sie nennt uns hier einfach irgendeine kleinere Zahl, die sich auf die Gesamtdelikte höchstwahrscheinlich beziehen wird und versucht das dann damit zu relativieren, indem sie so weit rauszoomt, dass man sich dann nicht genau die Gewaltdelikte und ihre Verurteilungsquote anschaut. Warum, frage ich euch zu Hause, schauen wir uns diese Zahlen hier bei Mai in der Sendung nicht so genau an?
Da wir wissen, dass als ausländisch wahrgenommene Menschen sowohl häufiger kontrolliert als auch häufiger angezeigt werden.
Ey, wirklich, jeder einzelne Punkt. Was ist denn hier die Quelle? Zum Beispiel für das Anzeigeverhalten. Krieg et al. 2020. Schauen wir mal nach, was ist denn das für eine Veröffentlichung? Ah, das ist das gute alte Niedersachsen-Survey. Und zwar das aus dem Jahr 2019, meine Mutmaßung, weil die Ergebnisse hier noch etwas gefälliger sind als in den Nachfolgejahren, dazu später. Punkt 1, das ist eine Schülerbefragung, eine Befragung von Schülern. Wie viel Aufschluss gibt das über das Gesamtanzeigeverhalten der deutschen Bevölkerung? Punkt 2, der Unterschied im Anzeigeverhalten bei Gewalttaten laut dieser Schülerbefragung ist zwischen Opfer, Deutsch, Täter, Migrationshintergrund und Täter, Migrationshintergrund, Opfer, Migrationshintergrund lediglich 2%. Und das soll jetzt dreifache Überrepräsentation bei Morddelikten oder Gewaltdelikten erklären? Ich glaube eher weniger, Mai. Noch bescheuerter wird das Ergebnis dieser Befragung einige Jahre später im Niedersachsen-Survey 2022. Wir lesen, deskriptiv ist zu erkennen, dass Gewalttaten am seltensten zur Anzeige gebracht wurden, wenn sowohl Opfer als auch Täter innen deutscher Herkunft waren, 6,6%. Im Gegensatz dazu wurde die Tat am häufigsten zur Anzeige gebracht, Mai, wenn sowohl das Opfer als auch die Täter innen einen Migrationshintergrund hatten, 15,5%. Zusammenfassung Nummer 1, die zeigen sich mit Migrationshintergrund mehr als doppelt so oft an, als Deutsche sich untereinander nach so einem Delikt anzeigen. Wir lesen weiter, Opfer mit deutscher Herkunft zeigen Täter innen mit Migrationshintergrund etwas häufiger an, 12%, verglichen mit Opfern mit Migrationshintergrund, wenn die Täter innen deutscher Herkunft waren, 10,6%. Also der Unterschied im Anzeigeverhalten bei verteilten Rollen beträgt 1,4%. Also jetzt mal Butter bei die Fische, liebe Mai. Willst du mir erzählen, dass bei unterschiedlichen Rollen Unterschied vom Anzeigeverhalten aufgrund einer Schülerbefragung ermittelt von 1,4% oder im euren Niedersachsen-Survey von circa 2% Überrepräsentationen um Größenordnungen erklärt? Wie wir sie zum Beispiel in diesen Zahlen von einem Herrn Urbaniok für die Welt errechnet sehen können? Willst du mir jetzt erzählen, dass ein Unterschied im Anzeigeverhalten von 1,4 oder von mir aus 2% erklären kann, dass Tunesier bei gefährlicher Körperverletzung um 1.426% überrepräsentiert sind? Ich glaube eher weniger, Mai. Ich glaube, das ist nicht die Wissenschaft. Warum wollt ihr uns so massiv in unsere Gehirne defekieren? Warum? Warum? Lasst das Thema doch einfach sein an diesem Punkt, Alter. Das Schärfste ist ja, ich finde diese Folge bei ZDF Gauss Schule. Und zwar unter Gesellschaft und Soziales Rassismus. Migration 5 Mythen im Check. Da werde ich auch ein bisschen wild hier. Ja, das ist nämlich eine Bildungsinitiative. Da stellt man Medieninhalte des ZDF zur Verfügung mit Lehrmaterialien für Schulen. Man kooperiert sogar direkt mit Partnerschulen, um dort sogenannte politische Bildung und Medienkompetenz und gesellschaftlichen Diskurs zu fördern. Mhm, genau. Mit Scheinargumenten und Derailings. Mit Aussagen wie, das Anzeigeverhalten erklärt vielleicht, warum hier Überrepräsentationen sind, bla bla bla. Ne, wir zeigen so rassistisch an. Oder schau mal hier, diese Studie über den Wohlfahrtsmagneten in Dänemark. Ach, die hat doch gar nichts rausgefunden. Ja, die haben nämlich gar nicht über den Familiennachzug nachgedacht. Lalalala. Und dann steht in der Studie, dass sie das getan haben. Das sollen Schüler lernen, so zu argumentieren. Mit solchen Beiträgen. Junge, da werde ich wild hier! Entschuldigung. So, wir kommen zurück zum Thematischen. Das ist mir nur so am Rande aufgefallen bei der Recherche.
Sowohl häufiger kontrolliert.
Auch hier handelt es sich mal wieder um eine Umfrage, die das dann irgendwie beweisen soll. Eine Kontrolle auf dem Bahnhofsvorplatz. Selbst wenn dem so wäre, dass sie explizit nach Herkunft schauen bei so etwas, würde keine Überrepräsentation bei Gewaltdelikten erklären. Der Polizei Polizist kontrolliert ja nicht deine Tasche, schaut da rein und sagt, oh, haben Sie heute ein Gewaltdelikt in Ihrer Tasche dabei? Oder vielleicht ein Raubdelikt oder ein Sexualdelikt? So etwas klärst du ja nicht durch Kontrollen. Das eine hat also mit dem anderen gar nichts zu tun. Merkt ihr, wie absurd diese Leute gerade am Schwimmen sind in diesem Themenbereich? Merkt ihr, wie sie uns versuchen, Sand in die Augen zu streuen, indem sie auf Argumente zurückgreifen, irgendwie aus dem Jahr 2017? Das, was wir hier vorfinden, ist ein Rückzugsgefecht.
Aber auch wenn wir mal diesen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Tatverdächtiger und Täter ignorieren.
Können wir ignorieren, weil es sich in der Verhältnismäßigkeit relativ genau auf die Verurteilten überträgt. Nehmen wir zum Beispiel Mord, da haben wir bei Deutschen und bei Nichtdeutschen ungefähr eine Überrepräsentation der Nichtdeutschen um den Faktor 3. Der Mord hat übrigens eine besonders hohe Aufklärungsquote, natürlich auch eine sehr hohe Verurteilungsquote. Was sehen wir? Ausländer sind auch überproportional unter verurteilten Mördern vertreten. Ja, wir vergleichen hier verschiedene Jahre. Und wir sehen auch hier eine Überrepräsentation sogar ein bisschen mehr, aber circa beim Faktor 3. Also ohne, dass ihr uns sagt, um wie viel Verurteilung und Verdächtigung voneinander divergiert, ist ihr Argument gar kein Argument, weil sie es gar nicht zu Ende führt.
Ist die These, Herkunft macht kriminell, zu kurz gedacht? Und das sieht man, wenn man sich mal nur die Statistik für Deutsche anschaut.
Einen Moment. Es ist ein Strohmann zu sagen, dass die Herkunft alleine dafür verantwortlich wäre. Die Frage ist auch, welche Leute kommen. Die Frage ist, welche Kultur teilen sie sich, welche Religion, die wiederum ordnet, wie man mit anderen Kulturen und Weltbildern umgeht. Bei Gewalt kann man sich auch immer die Frage stellen, welche Rolle spielt der IQ? Welche Rolle spielen andere Veranlagungen? Aber die Sache ist die, wenn ich solche Überrepräsentation sehe, ist mir der Grund vollkommen egal. Ich weiß, dass die Leute, die aus diesen Ländern zu uns gekommen sind, um diese mehrfachen Größenordnungen überrepräsentiert sind. Das reicht für die Abwägung der Entscheidung zu sagen, nein, Grenzen zu, diese Entwicklung rückabwickeln. Ende. Es ist so einfach. Schauen wir, welchen Winkel sie als nächstes nimmt.
Und zwar die deutschen Tatverdächtigen für Gewalttaten. Darunter sind 81% männlich.
Da kommt also die Reichineck-Schule der Argumentation raus. Wir gehen jetzt also mit der Lupe auf einmal vom Themenbereich weg, wollen uns gar nicht einzelne Demografien, einzelne Überrepräsentationen anschauen. Nein, wir zoomen heraus, ja, so weit, dass wir wieder im Aufwartenfenster der Linken ankommen und damit für die Gewalttaten eine eben nicht explizit linke Klientelgruppe zur Rechenschaft ziehen können. Die Männer. Ja, ihr kennt sie, die gesellschaftlichen Unterdrücker, die patriarchalen, toxischen Verfechter der Ungleichberechtigung. Männer. Ja, auf die dürfen wir jetzt gehen. Wir zoomen also so weit raus, wie es geht, als die großen wissenschaftlichen Differenzierer. Ich lasse sie erst zu Ende führen und dann debunken wir auch dieses Argument.
Obwohl Männer ja nur etwa die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Und junge Männer, also Männer im Alter bis 26 Jahre, sind 38% der Tatverdächtigen, obwohl sie nur weniger als 13% der deutschen Bevölkerung ausmachen.
Ja, Mai? Junge Männer sind krimineller als alte Männer. Ganz genau. Ja? Und was wäre der nächste logische Schritt?
Unter deutschen Tatverdächtigen sind also junge Männer bei Gewaltverbrechen besonders überrepräsentiert. Geschlecht und Alter sind belegbare Risikofaktoren für Kriminalität?
Ja, das sind sie. Auch hier liegt sie nicht ganz falsch. Die Desinformation ist die Abbindung dieser Argumentation, die jetzt kommt.
Unabhängig von der Herkunft.
Ha! Ja, und da war die Desinformation. Es ist auch abhängig von der Herkunft. Es ist wirklich unglaublich, dass hier jedes einzelne Kaninchen aus dem argumentativen Propagandazylinder gezaubert wird, was man herauszaubern kann. Ja, wir sind jetzt praktisch angekommen bei, das Problem sind Männer. Männer sind das Problem. Alles klar. Einfach nur zum Spaß, wohl wissentlich, dass Männer und Frauen unterschiedliche Straftaten begehen. Hier die Tatverdächtigen pro 100.000 Einwohner nach Nationalität und Geschlecht. Wir sehen, bei Gesamtstraftaten sind ausländische Frauen fast genauso kriminell wie deutsche Männer. Ausländische Männer sind natürlich überrepräsentiert, wie wir hier sehen können. Das sind Zahlen, die könnt ihr im Freilichtmagazin finden. Quelle ist hier auch die polizeiliche Kriminalstatistik. Aber sie hat ja gerade junge Männer angesprochen. Ja, das Alter und das Geschlecht seien ein ganz wichtiger determinierender Faktor eben für Kriminalitätsbelastung. Und auch hier bekommen wir Zahlen. Schauen wir uns die jungen Männer, die männlichen Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 24 an. Pro 100.000 Einwohner sehen wir trotzdem eine fast dreifache Überrepräsentation bei nichtdeutschen Männern in derselben Altersdemografie. Also ja, Alter ist ein Faktor, Geschlecht ist ein Faktor. Aber die Herkunft auch. Hier sehen wir es. Mai. Wie kann es dann vor dem Hintergrund eine gute Idee für die hiesige Kriminalitätsstatistik sein, so viele junge Männer im besten Kampfesalter in Deutschland aufzunehmen, während doch die Männlichkeit und das junge Alter so ein determinierender Faktor für die Kriminalität darstellen? Haben wir nicht genug Probleme mit den deutschen Männern, die in Deutschland eben aufgrund ihres Geschlechts und ihres Alters eben mit höheren höherer Wahrscheinlichkeit kriminell werden, warum dann noch mehr junge Männer aus möglichst fernen Ländern mit anderen Kulturen, Mai? Du selber formulierst ein Gegenargument und gleichzeitig formulierst du aus, dass du die Prämisse, dass das ja gar nicht so ganz stimmt, dass der eine krimineller wäre als der andere, fallen lässt. Weil wir jetzt bereits über die Ursachen reden, du also bereits eingestanden hast, dass es hier eine Schieflage gibt. Es ist wirklich unglaublich, was hier passiert.
Wie werden jetzt diese Männer los? Egal, jung und männlich ist...
Da muss ich das ansprechen, dass es für diesen, mehr oder weniger einfach auf Männerwitz natürlich tosenden Applaus gibt. Ich wollte es nur nochmal hervorgehoben haben, 1836.
Jung und männlich ist auch sowieso nur ein Teil der Geschichte. Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung.
Oh nein, das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Wir kommen zur nächsten Desinformation.
Hat die Daten der PKS und weitere zuletzt genauer analysiert und kommt zu dem Schluss, dass ein Risikofaktor bislang komplett übersehen wurde.
Migranten ziehen häufiger in Ballungsräume, wo das allgemeine Kriminalitätsrisiko höher ist, auch für Einheimische.
Ja, meine lieben Freunde, die Wohnsituation ist schuld. Kennt ihr das nicht auch? Das Gefühl, wenn ihr umzieht in schlechtere Wohnverhältnisse und auf einmal die Lust bekommt, ein Gewaltdelikt zu begehen oder eine Vergewaltigung? Ich kenne das Gefühl nicht. Aber lassen wir sie zu Ende führen.
Migranten ziehen häufiger in kriminellere Ballungsräume. Aber heißt das jetzt, Migranten werden eher kriminell, weil sie in Ballungsräume ziehen? Oder werden die Ballungsräume krimineller durch Migranten?
Naja, wenn die überrepräsentiert sind in der polizeilichen Kriminalstatistik, dann ja wohl eher zweites, oder nicht? Beziehungsweise, wenn die Rate eh schon sehr hoch ist, inwiefern sollte sich dann diese Rate verändern, wenn ähnlich kriminelle Demografien in diese Gegend ziehen? Dadurch verändert sich ja nicht die Rate.
Was passiert denn, wenn sich der Ausländeranteil in einem Ballungsraum erhöht? Erhöht sich dann auch die Kriminalitätsrate vor Ort? Nein, heißt der Wohnort an sich ist ein Risikofaktor für Kriminalität.
Es ist interessant, wie sie sich das auch die ganze Zeit hin und her drehen. Aber wenn sie überrepräsentiert sind in polizeilichen Kriminalstatistiken, wie können sie dann in Wirklichkeit nicht die Kriminalitätsrate beeinflussen in dem Ballungsraum? Ah, vielleicht liegt es daran, dass der Ballungsraum ohnehin schon krimineller ist mit den Überrepräsentationen, die sie ja durch ihren Zuzug nicht verändern.
Deshalb kommt das IFO zum Schluss.
Die Annahme, dass Ausländer oder Schutzsuchende eine höhere Kriminalitätsneigung besitzen als demografisch vergleichbare Einheimische, ist nicht haltbar.
Es würde ja bedeuten, dass wir einfach nur jedem ein richtig schönes Einfamilienhaus geben, da ein bisschen investieren und dann sehen wir auf einmal keine Unterschiede mehr in der Kriminalität. Ja, tatsächlich wurde eben genau diese Quelle schon einmal debunked und zwar vom Cicero und ich finde, die haben das so schön ausformuliert, dass ich das einfach einmal für euch zitieren möchte. Der Artikel heißt Fragwürdige Schlussfolgerungen und wir lesen, eine aktuelle Studie des IFO-Instituts soll belegen, dass mehr Zuwanderung nicht zu mehr Kriminalität führt. Dabei zeigen die Daten das genaue Gegenteil. Diese Interpretation der vorliegenden Daten liefert lediglich das politisch gewünschte Ergebnis. Zum Beispiel perfekt für eine Sendung wie diese hier. Die Studie produziert auf diese Weise ein Paradoxon, das den Autoren selbst nicht ganz entgangen ist. Kommentar meinerseits. Was zu so komisch verschlängelten Formulierungen wie die von Mai gerade geführt hat. Zitat weiter. Einerseits zeigt die Statistik nämlich, dass Ausländer häufiger straffällig werden. Andererseits soll Migration keinen Einfluss auf die Kriminalitätsrate vor Ort haben. Es klingt erstmal unmöglich. Die Erklärung der Autoren. Migranten ziehen häufiger an Gegenden mit ohnehin hohe Kriminalität. Was sie dabei allerdings verschweigen, diese Gegenden haben oft bereits einen hohen Ausländeranteil. Auch sonst wirkt die Argumentation wie ein einziger Zirkelschluss. Häufiger straffällige Migranten ziehen in Gegenden mit hoher Kriminalität und werden dort erneut häufiger kriminell. Das sorgt dafür, dass diese Gegenden eine höhere Kriminalitätsrate aufweisen und dann sind Migranten wieder häufiger straffällig und immer so weiter. Ein inhaltliches Argument sieht anders aus. Die Studie dreht sich also schon innerhalb ihrer eigenen Logik im Kreis. Meine Frage an euch vom MyThinkX. Habt ihr euch diese Quellenkritik zu Gemüte geführt? Ist euch dieser Zirkelschluss nicht aufgefallen?
Das bedeutet, ja, MigrantInnen sind überrepräsentiert bei Gewalttaten.
Aber das folgt aus was? Aus den schlechten Wohngegenden oder was? Mai, bitte.
Dass sie aber allein wegen ihrer Herkunft eher zu Kriminalität oder Gewalt neigen, das ist wissenschaftlich nicht belegt.
Nein, es ist nicht allein die Herkunft, es ist auch die Kultur in den Ländern. Du musst einfach der bitteren Wahrheit ins Gesicht schauen, Mai. Ihr habt diese Verteidigungslinie, diesen Diskurs verloren. Hier sind die Überrepräsentationen. Warum gibt es diesen Unterschied zum Beispiel zwischen, schauen wir mal, Libyen und Leuten aus Rumänien? Was ist der Faktor dafür? Die Wohnverhältnisse?
Vielmehr leben sie hier häufiger unter Bedingungen, die das Risiko für Kriminalität erhöhen.
Ja, oder es anders auszudrücken, wir sind schuld an den Bedingungen, die dann wieder dazu führen. Also am Ende ist die große deutsche Kartoffelgemeinschaft wieder als Leidtragende auch die, die die Schuld tragen, weil man hätte ja schöne Einfamilienhäuser und so bauen können, tollere Wohnverhältnisse schaffen können, vielleicht ein paar schöne Flatscreens oder sowas. Ja, vielleicht gratis Eis aus einer Eismaschine auf dem Gang, wo sich dann alle Bewohner des Hauses bedienen können oder so, um die Stimmung ein bisschen schöner zu machen. Also jetzt unironisch, der Grundgedankengang, dass das unsere Schuld ist, kann nur der sein, den man aus dieser Aussage von ihr ableiten kann. Weil wer schafft diese Bedingungen? Sie haben die Häuser nicht gebaut, wir haben sie gebaut. Tja, sind wir wohl schuld. Das alles gerade war Mais argumentativer Vorhof. Sie wird sich jetzt in die argumentative Burg zurückziehen und die klingt folgend.
Kosten-Nutzen-Rechnungen haben beim Menschenrecht Asyl nichts verloren.
Ja, werden wir hier aber in Deutschland nicht wirklich von Flucht und Schutz suchen reden. Welche Überlegung hat einen Platz bei dieser Abwägung, dass du aus dem Nachbarland kommst, in dem Krieg herrscht? Herzlich willkommen, liebe Niederländer, wenn bei euch Krieg herrscht. Herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Macht euch eine schöne Zeit. Auch für euch geht's aber nach Hause, wenn der Krieg vorbei ist. Diese Leute kommen über sichere Drittstaaten, sind damit de facto nicht mehr Flüchtlinge vor Krieg.
Hier geht es nicht um Nützlichkeit, sondern um Menschen, die Schutz suchen.
Abgesehen davon, dass es genau darum eben nicht geht.
Die meisten von uns können sich ja in die Situation eines Flüchtlings gar nicht hineinversetzen. Zum Glück. Aber Demokratie und Freiheit sind keine Selbstverständlichkeit und auch kein Selbstläufer. Und sollten wir jemals in die Situation kommen, dass wir unser Leben riskieren müssen, weil wir Schutz in einem anderen Land suchen, wollen wir ja auch als Menschen gesehen werden und als nichts anderes.
Und hier gehen wir wieder noch einmal mehr auf die emotionale Schiene. Ja, sollten wir denn auch mal den deutschen Menschen sehen bei der Abwägung, ob wir die Grenzen für eine unkontrollierte Massenmigration über Missbrauch des Asylsystems zulassen oder nicht? Sollten wir diese Menschen sehen? Diese Menschen sehen wir nicht. Eure Argumentation blendet diese Menschen. Das Leid, was diese Menschen in diesem Land, in ihrem Vaterland, was sich für immer verändern wird, das wird komplett ausgeblendet. Es spielt für eure Abwägungen schlichtweg keine Rolle. Das deutsche Volk spielt nur eine Rolle, wenn man ihm die Schuld dafür zuschieben kann, dass prekäre Verhältnisse vorherrschen. Nicht zuletzt auch ihr böses Rassismus. Rassistisches Anzeigeverhalten, was die Quelle, die man uns hier gezeigt hat, noch nicht einmal belegt. Ja, wenn es um Flucht geht, liebe Mai, dann geht es nicht um eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Aber es geht hier nicht um Flucht.
Heißt aber auch, dass wir vor lauter Menschenliebe auch keine harten Realitäten schönreden sollten. Fluchtmigration ist eine Herausforderung.
Ah! Das war aber sneaky. Habt ihr es mitbekommen? Flucht. Migration. Wir reden also nicht über Flucht, wir reden über Migration. Ihr merkt, wie hier so ein Übergangsframe erzeugt wird. Am Ende reden wir einfach nur über Migration. Wir reden darüber, dass ganz viele Leute eben aus Ländern kommen, in denen noch nicht mal mehr Krieg herrscht. Die argumentative Burg, auf die sich Mai hier gerade zurückzieht, ist die folgende. Meiner Meinung nach sollte man hier gar nicht nach Kosten-Nutzen schauen. Es geht um den Menschen, ja, öffnet euer Herz für noch mehr Zuwanderung.
Für unsere Gesellschaft sicherlich auch keine kleine, aber die sollten wir nicht nur auf uns nehmen, wenn uns die Menschen was nützen, sondern einfach, weil Menschen in Not Schutz verdienen.
Ja, aber sie sind nicht in Not, nachdem sie über 4000 Kilometer nach Deutschland gekommen sind.
Das war's bei Martin Dix. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ja, und das war's, meine lieben Freunde. Dem, was uns hier als Wissenschaft kommuniziert wurde, geht es einfach nur um Folgendes. Darum, irgendwelche Akademiker-Flex-Argumente zu machen, mit denen man argumentativen Sand in die Augen streut, was aber dann gerade im Themenbereich Kriminalität absurde Züge einnimmt. Ich brauche keine Wissenschaft. An diesem Punkt auch eigentlich gar keine polizeilichen Kriminalstatistikzahlen. Um gegen diese Zuwanderung zu argumentieren, weil die Menschen mittlerweile nach 10 Jahren Zuwanderung dieser Form merken, wie sich das gesellschaftliche Zusammenleben verändert hat. Was haben wir alles für Debatten gehabt? Wir haben eigentlich das ganze Jahr über Debatten, die sich je nach Saisonalität abwechseln. Neulich hatten wir die Stadtbilddebatte. Im Sommer haben wir dann immer die Freibaddebatte. Im Karneval, der fängt ja bald an oder hat schon angefangen, da haben wir dann die Karnevalsdebatte und Messerverbotszonen dort oder so, die diskutiert werden. Danach kommt dann aber wieder die Weihnachtsmarktdebatte, bei der Weihnachtsmärkte auf der Kippe stehen, weil sie sich Sicherheitskonzepte nicht mehr leisten können, weil wir in Deutschland dieser Zeit damit rechnen müssen, dass ein Auto in einen LKW reinfährt. Ja, dann haben wir über das Jahr verteilt die Debatte über unsere Stadtparks, über die Security, die dahin muss. Neulich hat man einen Görlitzer Park versucht einzuzäunen und eine Drehtür eingebaut. Die Drehtür ist direkt am ersten Abend verschwunden. Und dann haben wir, wenn die Volksfeste wiederkommen, Frühlingsfeste und so, dann haben wir wieder die Volksfestdebatte. Auch dort herrscht Terrorangst. Und natürlich haben wir momentan auch die sogenannte Einkaufszentren-Debatte. Im Endeffekt führen wir unter unterschiedlichen Vorzeichen eigentlich die ganze Zeit eine Migrationsdebatte. Die Leute merken, dass sich die Dinge hier zum Schlechteren verändern. Die Realität gewinnt diesen Diskurs und sie spricht nicht für eine Politik, die man aus den Evidenzen, aus den Argumenten, die sie hier gebracht hat, ableiten würde. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, ich denke, das sollte uns für heute reichen. Das war mal wieder eine richtig schöne, dicke Ladung Wissenschaft. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, bitte Like, Abo dalassen. Denn in diesem Sinne würde ich sagen, ein bisschen zu dem Schluss zu kommen, dass die Mai nicht immer recht hat, schadet an der Stelle nie und PC.